Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer.
Microsoft Deutschland, Partner von Architektur, präsentiert Ihnen in dieser Folge
eine Diskussion zum Thema Patterns in der Microsoft- und .NET-Welt mit Christian Weyer und Michael Stahl.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Software-Architektur-Podcasts. Ich freue mich, dass wir Ihnen heute etwas über .NET und Patterns vorstellen können. Wir, das sind zum einen Michael Stahl und an der anderen Ende der Leitung Christian Weyer.
Hallo Michael, ich grüße dich.
Ich freue mich, dass wir uns hier zusammentun, um über .NET zu sprechen. Du bist ja da jetzt schon seit längerem als Berater unterwegs. Ich kann mich nur erinnern, als ich vor 10 Jahren teilweise Patterns aus unseren Büchern oder auch von einem Gang of Four vorgestellt habe auf .NET-Konferenzen, dann haben die Leute mich mit großen Augen angesehen und hatten gar nicht so gewusst, was sie mit Patterns anfangen sollten. Jetzt bist ja du schon längere Zeit in .NET unterwegs. Hat sich da irgendwas geändert? Wie wird jetzt das Thema Patterns dort gesehen?
Das ist ja fast fies. Also dieser Einstieg ist fast fies, muss ich sagen. Ich kann dir nur beistimmen, das war damals eine Katastrophe und ich kann dir gleich sagen, es ist heute teilweise auch noch eine Katastrophe. Wenn man zum Beispiel den .NET-Markt vergleicht, den Microsoft-schwangeren Markt vergleicht, zum Beispiel mit dem Java-Markt. Bei Java und in Java gab es schon von Anfang an so eine Patterns-Bewegung. Ja? Ich meine, okay, auf der anderen Seite wurde es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertrieben mit den Patterns, aber diese Microsoft- und .NET-Kultur, die ist ja gewissermaßen aus der Visual Basic-Ecke entstanden. Ja? Und in dieser Visual Basic-Ecke, 5 und 6 Ecke, da hat man halt mit Patterns, mit Entwurfsmustern nicht so sehr viel am Hut gehabt.
Warum? Weil man keine Probleme hatte, die man lösen musste? Oder was war der Grund aus deiner Sicht?
Also aus meiner Sicht, und klar, das ist nicht immer alles meine eigene Sicht, wenn jetzt hier jemand von Microsoft selber sitzen würde, der würde es wahrscheinlich ganz anders da erklären, aber als selbstständiger Berater beziehungsweise als Softwareentwickler und mittlerweile Softwarearchitekt, als Freischaffender in Kundenprojekten, möchte ich einfach mal behaupten, die Probleme, die auf einem zukommen oder zukommen könnten, die hat man damals einfach nicht gehabt oder nicht gesehen. Heute haben wir diese Probleme natürlich, beziehungsweise die Kunden, die dann, ich sag mal, mehr oder weniger ohne Nachdenken in Anführungszeichen und ohne Entwurfsmuster gearbeitet haben. Das Problem war damals nämlich immer, mach's und zwar, dass es gestern fertig ist. Ja? Also so dieses Visual Basic und Visual Basic 6 dann vor allem in der letzten großen Inkarnation als Rapid Application Development Tool, aber das dann sofort zu nutzen und eigentlich zu missbrauchen, um in relativ kurzer Zeit und wie sich jetzt im Nachhinein herausstellt, in scheinbar zu kurzer Zeit eine produktive Anwendung und ein produktives System zusammen zu schustern.
Stimmt meine Beobachtung, die ich gemacht habe, weil ich hatte ja auch mit Microsoft-Pattern-Experten viel zu tun. Mir ist halt aufgefallen, dass gerade mit der Einführung von verteilten Systemen, also nicht nur mit serviceorientierten Systemen, sondern generell mit DECOM-Systemen oder mit den Folgesystemen, gerade das Thema Patterns auf einmal doch relativ relevant geworden ist.
Absolut, ja. Weil, ich meine, du weißt es ja selber am besten, sobald du deinen lokalen PC verlässt oder sobald du deinen lokalen Speicherbereich verlässt, sobald du deinen Stack quasi verlässt, wird auf einmal alles anders, verhält sich die ganze Welt anders, verhält sich die ganze Software anders, beziehungsweise ich muss meine Software anders designen und dann auch anders implementieren. Und das hat man natürlich auch dann in der Microsoft'schen Welt und vor allem dann mit .NET gemerkt. Weil der Schritt von VB6 hin zu .NET war natürlich ein mächtiger, weil mit .NET hat man jetzt auf einmal ein omnipotentes Framework gehabt, was irgendwie scheinbar alles konnte. Also inklusive natürlich dann Klassiker Web-Services. Jeder hat dann ja auf einmal nur noch Web-Services gemacht und hat gemeint, er hatte jetzt irgendwie die eierlegende Wollmilchsau in puncto Kommunikation gehabt und vor allem in puncto Interoperabilität. Aber Man hat dann relativ schnell gemerkt, dass man doch irgendwie ein bisschen mehr Patterns braucht und sich vor allem ein bisschen mehr mit Entwurfsmustern auseinandersetzen muss. Vor allem, wenn es um die Erweiterbarkeit geht und wenn es auch wirklich um die tatsächliche Verteilbarkeit von einzelnen Systemkomponenten oder von einzelnen Applikationen geht.
Also ist deine Beobachtung, dass gerade bei solchen größeren verteilten Systemen auf einmal der Wert von allgemeinen, aber auch von speziellen Patterns immer mehr eine wichtigere Rolle spielt?
Absolut, ja. Ich bin zwar da immer etwas vorsichtig, also ich möchte mich eher so als pragmatisch bzw. hemdsärmlich bezeichnen und ich will es nicht zu arg treiben und vor allem nicht übertreiben mit Einsatz von Patterns, ja. Aber ein gerüttelt Maß an Patterns und vor allem die richtigen Patterns für das richtige Szenario, das ist ja immer das Geheimnis des Erfolgs. Also der Einsatz von den richtigen Patterns in den richtigen Szenarien ist also absolut sinnvoll bzw. notwendig in unseren heutigen immer komplexer werdenden Systemen und vor allem natürlich auch in dem immer komplexer werdenden Wust an Technologien, die uns zur Verfügung stehen, was natürlich in der .NET-Welt mittlerweile fast genauso ein Wildwuchs ist wie in der Java-Welt beispielsweise.
Es wurde ja vor einiger Zeit von Microsoft die sogenannte Patterns and Practices Group gegründet und ja, deswegen auch sichtbar der Wert von Architekturkonzepten und Patterns dargestellt. Also wenn du jetzt in irgendein Projekt reingehst, zum Beispiel in ein Projekt, wo serviceorientierte Architekturen eine Rolle spielen, gibt es da irgendwas, wo du sagst, darauf greife ich zu in Richtung Patterns und Best Practices?
Das war ja jetzt quasi zweiteilig, was du mich fragst. Ich fange jetzt erstmal mit dieser Patterns und Practices Gruppe an, ja. Die Patterns und Practices Gruppe ist eine Gruppe innerhalb von Microsoft in Redmond, die sozusagen als Schnittstelle, als Naht dienen soll zwischen den Kunden draußen, die da also die Technologien umsetzen sollen und einsetzen sollen, und den Produktteams intern, also innerhalb von Redmond. Und die, naja, die haben halt in den letzten paar Jahren verschiedene, ich sag mal, Patterns-Kataloge bzw. Patterns-Frameworks, Dokumentation dazu, Beispiele dazu, bis hin zu Tools, also bis hin zu Entwicklungsbibliotheken bzw. Erweiterungen von Visual Studio selbst. Also die berühmtesten Erweiterungen, die da wahrscheinlich aus der Patterns und Practices Gruppe kommen, sind die Software Factories. Das ist aber ein ganz eigenständiges Thema, was wir vielleicht auch mal später mal in einem Podcast oder in mehreren Podcast-Folgen besprechen sollten. Aber diese Patterns und Practices Gruppe ist also schon relativ prominent, wenn es um die Außenwirkung von, naja, ich sage jetzt einfach mal profan, Best Practices im Sinne von Architekturumsetzung geht. Und naja, was ich dann immer mache, ist, ich gucke mir das natürlich an, was die da drüben machen, was die Patterns und Practices Gruppe macht, nehme aber jetzt nicht einfach alles das, was die sozusagen auf den Markt schmeißen, blind mit und setze es dann einfach in Projekten ein. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht.
Okay, jetzt gibt es ja zum Beispiel diesen Application Architecture Guide in der Version 2.0. Inwieweit und wie setzt du dieses, sage ich mal, Dokument bei Kundenprojekten zum Beispiel ein?
Ja, also dieser Patterns and Practices Application Architecture Guide 2.0, so ist die offizielle Bezeichnung, ist ja jetzt nicht einfach nur ein Dokument, sondern da entsteht ja immer mehr drumherum. Also das ist sozusagen eine ganze Architektur- und Patterns-Community mittlerweile. Es gibt also diesen Application Architecture Guide und dann gibt es verschiedene Mini-Guides dazu, die halt in etwas kompakterer Art und Weise dann verschiedene Anwendungstypen zum Beispiel behandeln. Und es wird dann auch entsprechende, naja, Beispielapplikationen, Referenzimplementierungen geben dafür. Jetzt ist es so, ich hatte die Ehre, sozusagen als externer Berater an diesem Architektur-Guide 2.0 mitzuarbeiten, in bestimmten Bereichen halt, also vor allem im Bereich Service-Orientierung. Dieser Guide, dieser Application Architecture Guide, der deckt eigentlich alles ab. Ja, das Hauptdokument hat auch mehrere hundert Seiten und ist also wirklich sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr eloquent. Hat aber eine sehr gute Qualität meiner Meinung nach, hat auch wurde auch gereviewt von anderen Industrie-Experten und die fanden es also alle als sehr gut und sehr tauglich für den praktischen Einsatz. Aber um deine Frage jetzt dann doch mal konkret zu beantworten, ich verwende diesen Guide immer nur dann, wenn ich dann selber aus meinem, ich sag mal, Erfahrungsschatz oder Wissensschatz, wenn ich nicht mehr weiterkomme, beziehungsweise wenn ich mir an einer bestimmten Entscheidung, an einer bestimmten Designentscheidung, wie setze ich jetzt was um oder welches Pattern ist jetzt vielleicht in dem Szenario für die Problemstellung besser und welche Optionen habe ich vielleicht noch, dann gucke ich in diesen Application Architecture Guide rein. Also ich persönlich verwende ihn mehr sozusagen als Nachschlagewerk, weil ich natürlich schon aus meiner eigenen Berufserfahrung relativ viel von dem auch schon umgesetzt habe und mit Kunden das dann auch tatsächlich implementiert habe, was da drin steht und was da alles drin behandelt wird.
Kannst du vielleicht mal so einen Überblick geben, was ich mir unter diesem Dokument oder unter dieser Menge von verschiedensten Artefakten vorzustellen habe? Also was steckt da konkret drin?
Also es stecken unterschiedliche Sachen drin. Zum einmal so ein konzeptuelles Framework. Da wird dann zum Beispiel aufgeteilt in unterschiedliche Architekturstile. Also es geht vor allem immer irgendwie um verteilte Anwendungen, ja, also um Distributed Applications oder Distributed Solutions. Mhm. Es spricht also weniger von diesen klassischen, ich sag mal, Gang of Four Patterns oder die Patterns, die du und deine Kollegen in euren Büchern so gemacht haben, sondern es geht immer so um dieses Big Picture. Ja? Das heißt, die sprechen da von Architekturstilen, also da kommen so Sachen dann vor wie Client-Server, Service-Bus, Enterprise-Service-Bus, End-Tier-Computing, Peer-to-Peer, Software-as-a-Service, all diese Buzzwords. Daneben stehen Anwendungstypen, weil nicht alles ist ja eine Web-Anwendung oder auf der anderen Seite nicht alles ist eine Windows-Anwendung. Also da gibt es dann unterschiedliche Anwendungstypen, wie zum Beispiel mobile Anwendungen, wie zum Beispiel Rich-Client-Anwendungen, also das, was man so gemeinhin als, ich sag mal, Windows-lokale Installation-Anwendungen bezeichnet. Dann natürlich Rich-Internet-Applications, das heißt also diese RIAs, also ob das jetzt Flash-basiert ist oder ob das Silverlight-basiert ist. Dann natürlich die klassischen Web-Anwendungen und dann gibt es noch einen eigenen Anwendungstyp Services, beziehungsweise Service-Anwendungen, die natürlich dann gemischt werden können oder in Verbindung gebracht werden können mit den anderen vier Anwendungstypen. Dann gibt es ein Architekturrahmenwerk. Dieses Architekturrahmenwerk beschäftigt sich mit all den wichtigen und immer wieder auftretenden Zuständigkeiten, die man in so einer ja, mitunter natürlich komplexen verteilten Anwendung hat. Also möchte man nur ein paar typische Vertreter nennen, wie zum Beispiel Caching bzw. Concurrency und Transaktionen, Eingabe, Validierung, Zustandsverwaltung, Logging und Tracing, Workflow-Geschichten, also all diese Sachen, die immer und immer und immer wieder eigentlich in jeder mehr oder weniger komplexen verteilten Anwendung, vor allem innerhalb einer Unternehmung, wie zum Beispiel bei Siemens, auftreten und dann wieder gelöst werden müssen, die werden also in diesem Application Architecture Guide beschrieben und auch mögliche Umsetzungen dann sozusagen diskutiert. Das Einzige, wo ich wirklich momentan noch ein Problem habe damit, und da stehe ich auch in Kontakt mit der Gruppe, die diesen Guide da baut, dass es mal jetzt wirklich praktische Beispiele gibt, weil viele, viele schwarze Zeichen auf weißem Papier sind zwar erstmal interessant und das ist eine gute Lektüre, aber irgendwann muss mal Butter bei die Fische gemacht werden und es muss auch tatsächlich mal umgesetzt werden und gezeigt werden den Leuten. So magst du es und so magst du es nicht.
Das Ganze richtet sich also, wenn ich dich recht verstehe, eher an den Architekten und weniger an den Entwickler.
Ja, also ich würde sagen, es kann, ja, also ich habe sowieso immer persönlich meine Probleme, wenn es um die Unterscheidung geht, wer ist jetzt was. Ne? Also ich sage, es geht an den Software-Designer mehr und an den Software-Architekten. Aber es schadet jetzt dem typischen Entwickler mit Sicherheit nichts, wenn er da mal seine Nase in dieses Dokument reinsteckt. Aber die eigentlichen Entscheidungen bzw. Die Umsetzung der Themen, die da drin beschrieben werden, ist eigentlich eher ja, die Aufgabe des Software-Architekten. Ja.
Okay, das heißt im Prinzip also eher dem Designer, dem Architekten, für den Entwickler ist es sicher nicht, schadet es nicht, wenn er sich damit beschäftigt.
Genau.
Aber es gibt eigentlich dem Architekten und dem Designer irgendwo eine Führung oder eine Guidance, wie er sich da in diesem ganzen Umfeld der Microsoft-Applikationen Richtung Web, Mobil und dergleichen orientieren soll.
Absolut. Man kann es vielleicht so formulieren, es ist sehr wenig Code in dem Dokument.
Das heißt, Bubbles don't crash, wie der Bertrand Meyer mal gesagt hat.
Naja, also ganz so schlimm, ganz so schlimm ist es vielleicht nicht. Also er steckt schon auch ein bisschen Fleisch dahinter, also ein bisschen viel Fleisch dahinter, aber es ist halt relativ wenig Implementierungsdetail drin jetzt erstmal. Das ist ja auch mein Punkt, den ich gerade eben schon angesprochen habe. Da wünsche ich mir einfach, dass dieses Patterns and Practices Team noch ein bisschen was nachlegt und zusammen mit einer oder mit zwei Referenzimplementierungen da dann auch nochmal ein entsprechendes Dokument dann noch nachliefert.
Jetzt hast du ja vorher von diesen Architekturtypen oder Archetypen gesprochen. Wieso heißen die Archetypen? Sind es Referenzarchitekturen? Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo eine Rich Client Applikation schreibe, bekomme ich dann dort wirklich Guidance, wie ich da zum Beispiel im Microsoft-Umfeld unter .NET zum Beispiel vorgehen sollte? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ha, genau so ist es, ganz genau. Das sind also wirklich Empfehlungen, die jetzt diese Patterns and Practices Gruppe ausspricht, die basieren auf, naja, ich sag mal, auf Projekterfahrungen von Microsoft-internen Gruppen, die basieren auf Projekterfahrungen zum Beispiel auch von Microsoft Consulting Services, ja, und die basieren eben auch auf dem Austausch mit externen Experten und mit der externen Community, ganz genau.
Können wir uns mal einfach mal zu einem Beispiel sozusagen durchdringen, wo wir ein bisschen mehr ins Konkrete gehen, weil jetzt haben wir ja doch allgemein diese ganzen Archetypen mal besprochen. Also zum Beispiel Richtung dein Spezialgebiet, du bist ja Spezialist in WCF und ich gehe mal davon aus, in den ganzen anderen Technologien, die da drumherum spielen, so Richtung Patterns für Services, für Clients und dergleichen, gibt es da Dinge, die jetzt in dieser Microsoft-Welt, sage ich mal, für den Architekten, aber auch für den Entwickler gut nützlich sind?
Absolut, ja. Also lass uns einfach mal anfangen mit den Client-Patterns. Ich meine, Client-Patterns ist jetzt nicht wirklich mein Spezialgebiet, aber vor allem das Bauen von Client-Applikationen, vor allem das Bauen von User-Interfaces ist ja etwas ganz anderes als das Nachdenken und eine Architektur finden für eine verteilte Anwendung, wenn es um Kommunikationsaspekte geht, wenn es um Concurrency, Reliable Messaging und so weiter geht. Aber Client-Patterns sind natürlich extrem wichtig und vor allem in der Microsoft- und in der .NET-Welt, weil .NET und Microsoft-Technologien waren schon immer extrem stark, wenn es um, naja, User-Interfaces geht. Ja? Ich meine, ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man mal auf die Java-Welt guckt, dass die Java-Welt nicht so wirklich irgendwie geschafft hat, einen guten UI-Stack irgendwie ans Laufen zu bringen. Ja? Gut, es gibt mittlerweile wohl welche, die ganz gut funktionieren, aber wenn ich an meine aktive Zeit in der Java-Welt denke mit Swing und Co., das war ja nur ein Graus eigentlich. Und das ist eben eines der klassischen starken Seiten und starken Gebiete von Microsoft. Aber auch wieder herausgeboren aus dieser VB6-Zeit noch. Klicki-klicki, draggy-droppy, bundi-bundi. Alles mal schnell aus der Toolbox rübergezogen auf dem Formular-Designer. Und ja, Visual Studio oder Visual Basic wird schon richten. Also von dieser Herangehensweise müssen wir uns mal so langsam, aber sicher verabschieden. Vor allem natürlich mit dem Hintergrund, dass es eben vielleicht nicht mehr nur lokale Smart Clients oder Rich Clients gibt oder eben nicht mehr nur Web Clients, sondern dass eben auch wir nachdenken müssen, wie bekommen wir einen bestimmten oder einen gewissen Teil der Anwendung auf mein mobiles Endgerät oder wie können wir einen anderen Teil unserer Applikation vielleicht in so eine Rich Internet Application reinbringen. Deswegen ist momentan in der .NET-Welt eine sehr heiße Diskussion im Gange, wenn es um diese ganzen Client-Patterns geht. Und wenn man sich das mal anguckt, ich nehme jetzt mal, sagen wir mal, zwei Beispiele. Das eine Beispiel sind reine Webanwendungen, also mit ASP.NET. In ASP.NET gibt es ja die klassischen ASP.NET Web Forms. Ja? So. ASP.NET Forms, patternsmäßig implementierten Page-Controller-Pattern. Das heißt also, für jede einzelne Webseite gewissermaßen gibt es einen zuständigen Controller und physikalisch muss es eigentlich auch immer mehr oder weniger eine physikalische ASP.NET-Seite geben, also so eine .aspx-Seite, so ein File. Jetzt ist auf einmal ein großes Geschrei passiert, ja, und Microsoft hat in den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, 1,5 Jahre vielleicht oder so, einen ich möchte nicht sagen Konkurrenten, sondern einfach einen alternativen Ansatz in ASP.NET implementiert, der sozusagen genau neben ASP.NET Webforms steht, als alternative Möglichkeit, Webanwendungen zu bauen. Das ist ASP.NET MVC. Und ASP.NET MVC, MVC steht hier tatsächlich für Model View Controller, ist jetzt also eine komplett neue Implementierung, die jetzt eben mehr dem Front-Controller-Pattern eben entspricht. So, das heißt also, ich habe jetzt als .NET-Architekt und dann später auch als .NET-Entwickler, habe ich jetzt die Möglichkeit zu wählen zwischen einem Page-Controller-basierten Ansatz und einem Front-Controller-basierten Ansatz. Und da ist jetzt natürlich dann die Verwirrung wieder ziemlich groß, wann nehme ich denn jetzt irgendwie was? Und diese Frage kann man natürlich nicht einfach mit einem Satz beantworten und schon gar nicht in so einem Podcast leider, weil es natürlich immer vom jeweiligen Projekt abhängt, von den Skills der jeweiligen beteiligten Experten beziehungsweise Architekten und Entwickler und von vielen, vielen mehr natürlich. Aber anhand dieses Beispiels sieht man, ja, es ist Bewegung da in dieser .NET-Welt. Microsoft ist scheinbar auch ein bisschen aufgewacht. Aber auf der anderen Seite fehlt da jetzt noch so ein bisschen Guidance, ja, also diese Guidance, die ist noch nicht so wirklich klar, weil das MVC halt auch erst vor kurzem tatsächlich in der finalen Version 1.0 erschienen ist und da denke ich, wird aber Microsoft sowohl die Produktgruppe, vor allem dann aber auch wieder in Verbindung mit der Patterns und Practices Gruppe noch auf jeden Fall was nachlegen, beziehungsweise nachlegen müssen.
Vielleicht kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, so ungefähr so einen kurzen Abriss, was das Front-Controller-Pattern genau in diesem Framework, sag ich mal, macht und wieso es dann Model View Controller sozusagen als Ergebnis zur Folge hat.
Also dieses Front-Controller-Pattern ist eben so implementiert, dass innerhalb der ASP.NET Pipeline, also die ASP.NET Pipeline oder andersrum, ASP.NET Webforms war eigentlich nur eine spezielle auf einem bestimmten Pattern, nämlich auf diesem Page-Controller-Pattern aufsetzende Implementierung innerhalb von ASP.NET. ASP.NET hat auch eine ziemlich mächtige und, ich möchte mal so formulieren, rohe Pipeline. Und diese Pipelines, die besteht eben aus Modulen und aus Händlern. Okay? Und am Ende der Kette stehen eben die Händler und ASP.NET Webforms war halt eine Implementierung, eine spezielle Art von Implementierung eines ASP.NET Händlers und bestimmte Module haben dann halt innerhalb dieser Pipeline dann so Mehrwertdienste zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel Authentifizierung, ja, wie zum Beispiel Session Management, Cookie Management und so weiter und so fort. Was jetzt MVC macht, also ASP.NET MVC, die nutzen einfach jetzt diese ASP.NET Pipeline anders und verlangen jetzt nicht mehr für jede Seite, also wirklich im Sinne von .aspx, die ich dann im Browser aufrufe oder die ich über eine Verlinkung erreiche, die verlangen also jetzt nicht mehr eine dedizierte physikalische Seite, also eine Datei, die dahinter stecken muss, sondern es geht halt durch einen zentralen Controller, der dann anhand von sogenannten Actions wieder entscheidet, was mit den jeweiligen Daten, also dem Model, passieren soll und an welchen View das Ganze dann sozusagen weitergeleitet werden soll. Und der View ist ja dann selber zuständig, dann die entsprechenden Daten des Models dann zu visualisieren bzw. darzustellen. Und das Interessante ist eben, ASP.NET MVC ist so ein bisschen, also so ein ganz kleines bisschen angelegt, möchte ich mal sagen, an Ruby on Rails. So diese ganze Grundidee, ja, so alles sehr URL-getrieben, also alles sehr, ich möchte jetzt mal fast sagen, das böse Wort REST-basiert eigentlich. Und über die Ausgestaltung der Views kannst du dann speziell entscheiden, wie der View dann eben dann ausschauen soll. Ob das jetzt ein HTML-View ist oder ob das halt ein XML-View ist oder ob das ein SOAP-View ist oder ob das ein JSON-View ist. Ja, also ASP.NET MVC ist eine sehr mächtige Plattform in meinen Augen.
Okay, das orientiert sich also im Prinzip wie der Front-Controller ja auch ein bisschen an die Java Enterprise Edition Welt, weil von der kommt es ja. Und man sieht jetzt wirklich, dass auch über Plattformen hinweg, also Java EE, .NET und dergleichen, durchaus dieselben Best Practices wiederverwendet werden, was ja auch durchaus sinnvoll ist. Und Client Patterns, wie schon gesagt, hat Microsoft ja schon einiges getan. Da gibt es auch Smart Client Patterns zum Beispiel, einige andere Dinge. Aber ich würde einfach mal vorschlagen, gehen wir doch mal ein bisschen auch auf die verteilte Welt, auf die Service-Welt. Was würdest du sagen, was sind jetzt so typische Patterns, die du jetzt nutzen würdest oder die du in den Plattformen siehst, die von Microsoft.net herstammen in Richtung Service-Patterns?
Okay, bevor ich darauf eingehe, ich hatte versprochen, zwei Beispiele zu bringen bei kleinen Patterns, dann halte ich das zweite Beispiel jetzt einfach noch in petto und wer das dann von mir hören will, der soll mir eine E-Mail schicken. Bei Service Patterns, also da sieht man so dieses typische Problem, ich habe eine Technologie in meiner Hand, die schaut aus wie ein großer Hammer und auf einmal ist alles ein Nagel. Genau. So, und diese Technologie heißt halt jetzt seit 2,5 Jahren WCF, die Windows Communication Foundation. Und vorher hat sich jeder irgendwie auf Web-Services gestürzt. Also beziehungsweise seit 2001, also seit der ersten Inkarnation von .NET, gab es eigentlich immer zwei Lager, mehr oder weniger. Eigentlich waren es drei, aber das dritte können wir vernachlässigen. Die einen haben gesagt Web-Services, die anderen haben gesagt .NET Remoting. Die einen haben dann gedacht, wenn sie Web-Services machen, sind sie gleich interoperabel. Ja, beziehungsweise später, oh, ich habe ja eine SOA, toll, 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 weil ich habe jetzt einen Webservice. Die anderen auf der anderen Seite, .NET Remoting, die haben halt gesagt, naja, ich .NET, du .NET, wir .NET, du Objekt, ich Objekt, lass uns .NET Remoting machen und haben gar nicht über den Verteilungsaspekt, ich sag mal, explizit nachgedacht und haben sich dadurch auch wieder ganz andere Probleme eingefahren. Ja? Das möchte ich einfach mal damit in Verbindung bringen oder so begründen, dass es so passiert ist, dass halt da die entsprechende Guidance einfach gefehlt hat. Also die entsprechende Hilfestellung vom Plattformanbieter selber, von Microsoft. Wann setzt du was ein und vor allem wie? Ja, also welche Probleme kannst du mit .NET Remoting lösen, aber auch in welche Probleme kann ich .NET Remoting bringen? Welche Probleme kannst du mit Webservices und vor allem auf welche Art und Weise lösen, aber wann solltest du Webservices zum Beispiel nicht einsetzen oder wie du Webservices zum Beispiel nicht implementieren solltest. Und das hat halt ein bisschen gefehlt. Und das zieht sich jetzt halt mit der nächsten Generation von Technologie, nämlich mit der Windows Communication Foundation, leider so ein bisschen fort und die gleichen Fehler oder ähnliche Fehler werden jetzt halt wieder gemacht. Und wenn ich patternsmäßig mir das Ganze angucke, so das Klassische, was also ich immer wieder implementiere, beziehungsweise was sich relativ einfach implementieren lässt mit der Windows Communication Foundation, ist natürlich so das Fassade-Pattern, ja. Dass ich also einen wohl dedizierten und wohl definierten schnittstellenbasierten Eintrittspunkt habe in mein funktionales System. Mhm. Was zum Beispiel sehr interessant ist, was auch viele, viele, viele Leute eigentlich brauchen, aber sich davor irgendwie scheuen, weil es ziemlich komplex und schwierig zu implementieren ist, wenn man kein entsprechendes Framework hat, was einem da ein bisschen Hilfestellung gibt, sind langlaufende Workflows. Ich meine, guck dir doch einfach mal die verschiedensten Geschäftsprozesse an, ob das jetzt bei euch zum Beispiel innerhalb von Siemens der Fall ist oder irgendwie von Zulieferern oder bei unseren unterschiedlichen Kunden. Viele, viele haben einfach das Bedürfnis und die Notwendigkeit, langlaufende Workflows abzubilden. Und diese langlaufenden Workflows, naja, die können halt jetzt, ich sag mal, langlaufen im Sinne von mehrere Sekunden, von mehrere Minuten, aber es kann auch mal durchaus schon mal mehrere Tage, Wochen oder einen Kunden haben wir, da geht es sogar mehrere Monate, wenn es nämlich zum Beispiel um die Reparatur und um die Gewährleistung von Handys geht oder sowas, ja. Mhm. Und da gibt es natürlich auf der Microsoft-Plattform, vor allem auf der .NET-Plattform, eine Technologie, die schaut relativ vielversprechend aus, wurde dann aber leider ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil es auch ein paar technische Unzulänglichkeiten in der ersten Implementierung gab. Und das ist die Windows Workflow Foundation. Unter der Windows Workflow Foundation stellen sich leider, leider viele, viele Leute etwas komplett Falsches vor. Und wenn man es ihnen dann erklärt hat und dann sagen sie so, okay, cool, jetzt habe ich es verstanden, jetzt möchte ich gern das, das und das und das damit machen, dann muss man meistens sagen, ja, das, das und das und das geht momentan leider noch nicht. Oder man muss sich extrem verbiegen oder man muss die Workflow Foundation selber verbiegen, um es zum Laufen zu bringen. Aber das Schöne dann ist, Microsoft baut ja momentan schon an der nächsten Version von .NET, die dann wahrscheinlich am Ende des Kalenderjahres 2009 auch erscheinen wird, nämlich .NET 4.0. Und da wird es eine komplett neue Inkarnation von der Windows Workflow Foundation geben, die auch vor allem extrem integriert sein wird mit der Windows Communication Foundation, sodass du quasi service-orientierte Workflows bauen kannst, beziehungsweise deine Services implementieren kannst als langlaufende Workflows.
Das Problem, das ist so ein bisschen sehr am Anfang, weil du hast ja jetzt darauf Bezug genommen, also als das Ganze mit Services in .NET begonnen hat, war ich auch in verschiedenen Projekten und wurde gefragt, wie ich die Architektur entsprechend bauen könnte. Und die Leute haben wirklich versucht, mit ihren alten Erfahrungen Richtung .NET Remoting oder DCOM, ja, also aus dieser alten, traditionellen, sage ich mal, synchronen Welt, das Ganze auf die SOA-Welt einfach zu übertragen. Haben also gedacht, es gibt wirklich nur kurz laufende Transaktionen.
Genau.
Und ich bearbeite Remoting-basiert, während ich in Wirklichkeit der Message-orientiert basiert arbeite, transaktionsbasiert.
Ja.
Und ich kann einfach nicht die alten Architekturmuster auf ein neues Problem anwenden, sondern ich muss da mit ganz anderen Patterns oder mit anderen Best Practices vorgehen.
Genau. Und um den Kreis zu schließen, genau diese Problemstellungen und die möglichen Muster, die man dazu einsetzen kann, um diese zu lösen, die werden in diesem Application Architecture Guide eigentlich ganz gut abgedeckt.
Also das heißt also, wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du einem .NET-Entwickler oder Architekten, der verteilte Systeme baut, eine Buchempfehlung oder mehrere Buchempfehlungen geben müsstest, das wäre wahrscheinlich dann unter anderem dieses Buch. Gibt es noch andere?
Also unter anderem dieses Buch, ja, wobei ich wie natürlich bei jedem Buch, ja, das nicht immer uneingeschränkt empfehle, weil ich glaube, habe selber noch kein einziges Buch gelesen, wo ich wirklich jede Seite von vorne bis hinten doppelt unterschreiben würde, so ja, ja, richtig, richtig, super, super, super. Aber unter diesem Aspekt würde ich zum Beispiel noch empfehlen, also was ein absoluter Favorite ist von mir, von unserem Freund und Helfer, Gregor Hope, Enterprise Integration Patterns. Was sagst du dazu?
Also mir gefällt das Buch echt gut, weil es vor allem auf diese ganze message-orientierte Sicht eingeht und eben einem hilft, auch für SOA das Ganze zu übertragen, weil SOA ist im Prinzip ja ein bisschen auch message-orientiert. Also insofern hat man da so 50 Patterns, glaube ich, die einem in dieser Richtung helfen. Ich hoffe aber, dass der Gregor irgendwann auch dazu kommt, irgendwas in Richtung SOA zu machen.
Der ist jetzt bei dieser anderen großen Firma, ich weiß nicht, ob der Zeit für sowas hat, Michael.
Ich glaube wahrscheinlich weniger.
Ein anderes Buch, was ich empfehlen würde, was jetzt gar nicht unbedingt so direkt was mit SOA zu tun hat, aber was eher so was mit Design, aber auch dann auch mit Architektur im Sinne von Anwendungsarchitektur innerhalb einer .NET-Anwendung zu tun hat, ist das Framework Design Guidelines Buch. Kennst du das oder hast du schon mal von dem gehört?
Das sagt mir jetzt persönlich relativ wenig.
Ja, das ist von Addison Wesley. Das ist geschrieben von Microsoft-Mitarbeitern. Und zwar, also zumindest einer von denen, das weiß ich, der war seit der ersten Version von .NET Framework dabei. Und was die da drin beschreiben ist, quasi, wie man eine .NET-Anwendung mit bestimmten Patterns, mit bestimmten Do's und bestimmten Don'ts sozusagen selber designen und implementieren sollte, wie Microsoft es im .NET Framework gemacht hat, welche Fehler Microsoft über die Versionen hinweg innerhalb des .NET Frameworks gemacht hat und wie Microsoft es jetzt versucht, aus dem .NET Framework wieder herauszukriegen, diese Fehler. Und das immer angereichert und, ich sag mal, ein bisschen aufgelockert durch Zitate und durch kurze Stories von den entsprechenden verantwortlichen Persönlichkeiten von unterschiedlichen Produktteams, also wie zum Beispiel von Visual Studio oder halt eben vom Framework selber oder vom SQL Server, wo dann .NET Framework ja auch mit integriert wurde. Also das ist mehr, ich sag mal, aus Entwicklersicht, aber für den Architekten, also jetzt quasi wieder in die andere Richtung, auch ein sehr, sehr wertvolles Buch, wenn er eben ein Architekt ist, der vor allem sehr nah an der Technik noch dran ist oder dran sein will.
Okay, das wären also so die Bücher, die du empfehlen würdest. Bevor wir aber jetzt, sage ich mal, so langsam zum Schluss kommen, würde mich mal interessieren, weil du bist ja Pragmatiker, wie du ja selber sagst.
Ich hoffe es, ja.
Wann setzt du denn normalerweise Patterns ein und wann setzt du sie vielleicht nicht ein?
Also, du hast den Podcast mit einer fiesen Frage begonnen und du endest ihn mit einer fiesen Frage.
So bin ich halt.
Also, ich sage immer, denkt drüber nach, über die Zweckmäßigkeit von Patterns. Ja? Also ich habe schon wirklich Kunden gehabt und Projekte gehabt, da war ich monatelang nur damit beschäftigt, die bestehende Architektur zu refactoren, weil der Architekt und dann später natürlich auch die dazugehörigen Entwickler irgendwie auf dem Gang of Four Buch geschlafen haben nachts. Ja? Und das heißt also, du hast irgendwie gemerkt, dass die dieses Buch unterm Kopfkissen gehabt haben und dann haben die auf einmal aus allem oder zu allem eine Factory gebaut. Ja, und das Beste war tatsächlich Person-ID Factory. Da ist mir nichts mehr eingefallen dazu. Die haben also quasi nicht den Sinn und den Zweck von Patterns und den Mehrwert von Patterns verstanden. Und das ist also immer etwas, was ich mit unseren Kunden natürlich dann diskutiere, wenn es an die Architektur und an den Entwurf von einer vor allem verteilten Lösung, weil das ist ja immer unser Paradepferd bei Thinktecture, dass ich dann eben erstmal mit denen diskutiere, was ist eigentlich euer Problem, ja, wie können wir das angehen und wie würde ich das denn jetzt zum Beispiel mit einer Handvoll Patterns, die ich als geeignet erachte, dann implementieren. Und dann machen wir meistens einen Prototypen und dann stellt sich dabei vielleicht heraus, oh, warte mal, das Pattern passt nicht, beziehungsweise das Pattern hat derjenige, der das dann schlussendlich implementieren muss auf Kundenseite, hat es gar nicht verstanden. Oder er hat vielleicht eine eigene Idee, weil normalerweise endet man nicht damit, dass man irgendwie die Bilderbuchimplementierung eines Patterns von irgendeinem Buch nimmt, sondern man ändert das Pattern dann so ab, wie es für das jeweilige Problemszenario gerade passt und wie es vor allem dann auch auf das Skillset des jeweiligen Entwicklers vielleicht passt.
Übrigens, das ist auch so ein bisschen das Hammer-Nagel-Syndrom, das du vorher erwähnt hast, habe ich auch schon erlebt. Da war ich in Projekten drin, wo die Leute eben 5, 6 Patterns kannten und sie haben verzweifelt nach Stellen gesucht, wo sie genau diese halt haben einsetzen
Ganz
können.
Ganz genau.
Ob es gepasst hat oder nicht, war dann egal. Also sprich mit anderen Worten, also Pattern-Einsatz, wie bei allen Werkzeugen, Technologien, immer mit Bedacht, immer genau das Problem analysieren und wenn es eben fürs Problem passt, dann eben entsprechend die Lösung verwenden.
Mit Sinn und Verstand, ja. Also ich sage immer so als das prototypische Beispiel, ja, OR-Mapping ist nicht die Lösung aller Datenzugriffsprobleme. So. Und das ist zum Beispiel ein mögliches Pattern plus Implementierung, was hier immer wieder, ich sag mal, fast blind empfohlen wird. Aber ich sehe das zum Beispiel ganz anders da. Aber ich glaube, da machen wir mal einen eigenen Podcast draus.
Ich glaube, das wird ein eigenes Thema noch werden. So, jetzt sind wir schon ein bisschen ganz am Ende der Zeit, sollten so langsam zum Schluss kommen.
Jawohl.
Ich fand deine Ausführungen recht interessant und ich glaube, die haben auch viele Leute weitergebracht, die genau im .NET-Umfeld arbeiten und vielleicht auch die, die eben nicht dort arbeiten, sondern in anderen Technologieplattformen. Was würdest du gerne noch jetzt den, sag ich mal, Zuhörern am Schluss mitgeben?
Also ich würde ihnen gerne mitgeben, wenn sie in der .NET-Welt aktiv sind, ja, sich doch mal wirklich Gedanken zu machen, wie sie ihre eigene Anwendung ein Stück besser machen können im Sinne von erweiterbarer, vielleicht langlebiger, dass man nicht immer alles auf schnell, schnell und klicky, klicky, draggy, droppy, bundi, bundi macht, sondern dass man da halt mal ein bisschen Mehrwert reinbringt, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen mehr investieren muss. Michael, das ist ja immer das Problem von den Architekten. Man sieht es nicht sofort in roten oder in schwarzen Zahlen. Ne? Das dauert ja dann immer ein bisschen, bis man Architektur dann irgendwo dann mal sieht. Genau. Und das möchte ich halt vor allem der .NET-Welt ans Herz legen. Wenn Sie da mehr Informationen dazu haben wollen, es wird dann auf der Webseite des Podcasts wird's dann auch eine Linkliste geben mit den ganzen Detaillinks zu diesem Application Architecture Guide, zu meinen Buchempfehlungen und noch ein paar Links mehr. Und ansonsten sind Sie natürlich immer herzlich eingeladen, mich unter christian.weier@thinktecture.com per E-Mail zu kontaktieren. Ich bin nämlich irgendwie so ein E-Mail-Diskussions-Junkie, vor allem wenn es halt um Architektur und Implementierungsfragen geht im .NET-Umfeld. Ja.
Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Es hat mir recht viel Spaß gemacht und ich finde, das war auch ein sehr interessanter Podcast. Hoffe, das sehen alle Zuhörer auch so.
Und hoffe ich auch.
Ich würde einfach sagen, vielen Dank nochmal und in diesem Sinne an alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank im Namen der Microsoft Deutschland an alle Architektursprecher. Weitere Informationen zu dieser Folge finden Sie, wie immer, unter www.microsoft.de/architecture/podcast.
Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völte und Christian Weyer. und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.